Alnatura macht den Mai zum Kindermonat. Denn für jede Bestellung aus dem Kinder- und Jugendbereich gehen 10 Euro an verschiedene Kinderschutzorganisationen. Auf alnatura.de findest du hochwertige Produkte für den natürlichen Kinderschlaf. Ökologisch, schadstoffgeprüft und unglaublich gemütlich. Und mit dem Code STRAND sparst du 10%. Alnatura. Natürlich mit 2L. Schlaf gut. Träum was Schönes. Das waren die Worte meines Vaters. Auch er hatte seine Mühe mit dem Einschlafen. Doch wenn er schlief, dann träumte er vom Reisen. Ich erzähle hier von diesen Reisen. So wie es war und so wie es hätte sein können. Leise ratterten die Schienen unter ihm. Das leichte Schwanken des Zuges drückte ihn tief in die weichen Polster. Einzelne Regentropfen trommelten an die Scheibe und liefen wie Tränen über das Fenster. Draußen hatte der Herbst Einzug gehalten, doch hier im Abteil war es behaglich warm. Eine gespannte Aufregung machte sich in ihm breit. Er war unterwegs. In die Stadt, in der vor so vielen Jahren etwas aufgehört hatte, bevor es richtig beginnen durfte. Ich setze den Stift ab und schaue durch die riesigen Panoramafenster meines Abteils auf den breiten Fluss, der sich träge und majestätisch durch die Landschaft schlängelt. Die Elbe. Sandfluss wird sie auch genannt, weil sie sich vor Urzeiten durch ein Gebirge gefressen und das Sediment dabei abgetragen hat. Schroff und steil ragen die riesigen grauen Felsen nun am Ufer auf. Grüne Tannen klammern sich an das Gestein, aber auch bunte Laubbäume, die bereits in ihren prächtigen Herbstkleidern stecken. Das leuchtende Gelb spiegelt sich malerisch im glasklaren Grün des Flusses. Die Bahn folgt gemächlich dem Flusslauf durch Städte wie Dresden, Bad Schandau und Ustinad-Labem und nähert sich dabei immer weiter unserem Ziel. Prag, die goldene Stadt. Ich senke den Blick wieder auf das Papier vor mir. Aus einer Laune heraus habe ich vor einigen Tagen eine Kurzgeschichte angefangen, über zwei Liebende, die sich Jahre nach einer kurzen, wilden Romanze, die zu dem Zeitpunkt jedoch keine Zukunft hatte, zufällig wieder treffen. Doch in meinem regnerischen, deutschen Zimmer wollte sich die Inspiration nicht so richtig einstellen, also habe ich mich kurzerhand selbst auf den Weg gemacht. Und nun sitze ich also in diesem Zug. Direkt hinter der tschechischen Grenze kommt die Sonne zwischen den Wolken hervor. Warme, goldgelbe Strahlen glitzern auf dem Wasser, das nicht länger jenes der Elbe ist, sondern das ihres Zuflusses, der Moldau. Und als ich in Prag am Hauptbahnhof ankomme, macht ein strahlender Herbsthimmel der goldenen Stadt alle Ehre. Ich trete in die prächtige Eingangshalle des Bahnhofs. Meine Schritte klacken auf dem blank geputzten Steinboden und hallen unter der prächtigen grün-goldenen Jugendstilkuppel wider. Im Zug hatte ich die vage Vorstellung, dass sich meine Protagonisten auf der romantischen Karlsbrücke wieder begegnen. Also lenke ich meine Schritte durch die belebte Innenstadt hinunter zum Fluss, durch enge, schmale Gässchen mit hohen Jugendstilhäusern rechts und links. Über die prächtigen, mosaikartigen, schwarz-weißen Pflastersteine des Bürgersteigs am Wenzelsplatz, der weniger ein Platz als eine Prachtstraße ist. Und schließlich hinunter zum Fluss, zu den Ufern der stolzen blauen Moldau, die im Mittagslicht träge glitzernd dahinfließt und die Stadt in zwei Teile teilt. Auf der anderen Seite erhebt sich auf einem Hügel die mächtige Burganlage des Hradschin mit den hochaufragenden spitzen gotischen Türmchen des Veitsdoms. Ich lasse mich vom Strom der unzähligen Touristen mitziehen. Die Menschenmassen scheinen alle auf einen Punkt zuzusteuern. Die Karluf Most, die imposante Karlsbrücke, die in einem breiten Bogen über den Fluss führt. Ich habe weder ein Auge für die beeindruckenden heiligen Figuren, die wie rußgeschwärzte steinerne Riesen in einem Abstand von ein paar Metern die Brücke rahmen, noch für das blankgewetzte malerische Kopfsteinpflaster, das von der Herbstsonne warm beschienen wird. Ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, im Gedränge nicht über meine eigenen Füße zu stolpern und niemanden anzurempeln. Porträtzeichner, Karikaturisten, Jongleure und Pantomimen bieten ihre Dienste an, während sich neugierige Besucher aus aller Welt mit riesigen Fotoapparaten bewaffnet über das Pflaster schieben. Reiseleiter halten spitze Schirmchen in die Höhe und herausgeputzte Pärchen posieren eng umschlungen vor dem Flusspanorama. Eine Zeit lang kann ich dieses bunte Treiben sogar genießen, doch ich kann meine Enttäuschung nicht ganz ignorieren. Wie sollen sich meine Liebenden mitten in diesem Gewusel finden? Am Ende der Brücke angekommen, schlage ich mich kurzerhand in die nächstbeste Seitengasse und atme sofort erleichtert auf. Die spätsommerliche Ruhe eines kleinen, baumbeschatteten Platzes umfängt mich. Meine Schritte verlangsamen sich und ich sauge dankbar die warme, nach trockenem Laub duftende Herbstluft ein. Ich biege um zwei weitere Ecken und plötzlich gelange ich zwischen zwei Häusern in eine Art Innenhof. Es ist, als beträte ich eine kleine Oase. Der Platz ist von alten, efeubewachsenen Gebäuden gesäumt, aus denen die leisen Töne eines Saxophons klingen. Hölzerne Gartentische und Stühle laden zum Verweilen ein. Schmale, hochaufragende Bäume mit breiten, herzförmigen Blättern bilden ein grünes Dach, durch das milder Sonnenschein fällt, der auf dem Pflaster flimmernde Pfützen aus Licht bildet. Dunkelgrüne, gusseiserne Laternen stehen rechts und links eines kleinen Weges und geben der Szenerie ein sehr pariserisches Flair. Eine Treppe führt zu einem kleinen Kassenhäuschen und dort erfahre ich, dass ich hier die Palastgärten unterhalb der Burg besichtigen kann. »It's not for the castle«, sagt die Frau hinter der Kasse, und ich nicke enthusiastisch. Wahrscheinlich wird sie mehrmals am Tag von verirrten Touristen belagert, die immer nur »Castle, Castle« rufen. Aber genau diesen Rufen möchte ich ja entkommen. Also löse ich glücklich ein Ticket und erklimme die Treppen zu den Gärten. Sie sind terrassenförmig am steilen Südhang unter der Burg angelegt und wurden im 16. Jahrhundert von Prager Adligen zur Erholung erbaut. Und Erholung kann man hier wirklich finden. Durch ein Labyrinth aus reich verzierten Treppen, Toren und Balustraden gelange ich in kleine, verwinkelte Gärtchen mit sprudelnden Brunnen und Fontänen, prächtigen Rosenspalieren mit großen weißen Blüten und pittoresken Pavillons mit großen barocken Statuen. Leuchtend roter Wein rankt sich eine sonnenbeschienene, warme Sandsteinmauer empor und riesige Lavendelbüsche wachsen zwischen kunstvoll angelegten Rabatten. Im Vorbeigehen lasse ich meine Hand über die Zweige streichen und sauge den warmwürzigen ätherischen Duft der lila Blüten ein. Ich steige höher und höher, und jedes Mal, wenn ich mich zurückwende, bietet sich mir ein anderer Blick auf die Stadt. Sie breitet sich vor mir aus wie ein endloses Meer. Rostrot leuchten die alten Dächer friedlich in der warmen Herbstsonne. Dazwischen die grünspanigen, spitzen Kirchtürme und Kuppeln der Kathedralen, die wogenden Kronen der Bäume und am Horizont die sanften Hügel, die die Stadt umgeben. Mitten hindurch führt das breite, glitzernde Band der Moldau. Ich seufze erleichtert auf. Dies könnte der perfekte Ort für ein Wiedersehen meiner beiden Figuren sein. Kurz vor dem Ausgang ragt eine alte Kastanie weit in den Himmel und wirft mit ihren fingerartigen großen Blättern einen tiefen Schatten. Ich bücke mich, hebe eine glänzende Frucht auf und streiche über die vollkommen glatte, leicht feuchte, holzige Oberfläche. Jedes Mal im Herbst kann ich es einfach nicht lassen, diese braunroten, glänzenden Früchte aufzuheben und in meine Tasche zu stecken. Auch jetzt halte ich sie fest umschlossen in meiner Hand, wo sie langsam die Wärme meiner Haut annimmt. Ermutigt und erfüllt setze ich mich anschließend ins Café Louvre, ein wunderschönes Jugendstil-Kaffeehaus mit riesigen Fenstern, spiegelnden Bistrotischen und einem rotgoldenen Interieur. Ein blanker Linoleumboden, in dem sich verschwommen und matt die Holzstühle spiegeln, und an den Wänden eine romantische, verschnörkelte, rote Tapete. Es heißt, schon Franz Kafka, der berühmteste Sohn der Stadt, hätte hier regelmäßig geschrieben. Ich bestelle mir einen starken Kaffee und einen köstlichen Palatschinki, einen buttrigen, gefüllten Pfannkuchen, und zücke erwartungsvoll Stift und Notizblock. Doch die Worte wollen einfach nicht aufs Papier fließen. Es gelingt mir nicht, die leichte und schwebende Atmosphäre der Palastgärten einzufangen, den ganz bestimmten Zauber dieses Moments, die herbstliche Wärme, das glitzernde Licht, das alles mit einem silbrigen, klaren Schein weichgezeichnet hat. Die Rosen, die Buchsbäume, die Kastanien. Der Ort wirkt banal, meine Figuren hölzern und ihre Rede gestelzt. Enttäuscht stecke ich die Schreibutensilien wieder ein und verlasse das Café. Die Hände in den Taschen schlendere ich durch die spätnachmittägliche Stadt, über die sich schon langsam die Dämmerung herabsenkt. Die gelb, beige und rot getünchten barocken Häuser leuchten warm im Licht der Straßenlaternen, das vom blank gewetzten Pflaster reflektiert wird und einen eindrucksvollen Kontrast zum leuchtenden Abendhimmel bildet. Die blaue Stunde. Ich laufe durch braunrotes, raschelndes Laub und eine gewisse Melancholie überfällt mich. Ich sehne mich nach Menschen und Lachen. Also betrete ich, einem spontanen Impuls folgend, eine Kneipe. Durch eine Treppe geht es hinab in ein Kellergewölbe, das trotz seiner ruralen Natursteinwände eine angenehme Wärme und Geborgenheit ausstrahlt. Ich setze mich in eine gemütliche Nische auf eine alte Holzbank. Flackernder Kerzenschein erhellt das Gewölbe und taucht alles in ein geheimnisvolles Licht. Ich nippe an meinem würzigen, dunklen Bier und denke an meine zwei Liebenden. Vielleicht ist es ihnen doch nicht vergönnt, sich wiederzutreffen. Vielleicht sind sie dazu bestimmt, einsam in der herbstlichen Stadt umherzuirren und sich immer wieder zu verpassen, sich zu kreuzen, sich aber niemals zu begegnen. Eine Frau reißt mich aus meinen Gedanken. Mit einer interessierten Geste in Richtung meines Notizbuchs redet sie in einem munteren Tschechisch auf mich ein. Nachdem ich jedoch nur entschuldigend den Kopf schüttle, fragt sie mich auf Englisch, ob ich ein Dichter sei. Nein, nein, ich versuche mich das erste Mal an einer Kurzgeschichte, verrate ich ihr. Aber es läuft nicht besonders gut. Sie nickt verständnisvoll mit dem Kopf. Schreibkrise, sagt sie wissend. Ich weiß, was dagegen hilft. Sie winkt dem Kellner, bestellt uns beiden ein Bier und legt dann einen kleinen Gegenstand auf den Tisch. Es ist eine glänzende Kastanie. Du brauchst einen Glücksbringer, sagt sie. Lachend greife ich in die Tasche und lege meine Kastanie auf den Tisch, die inzwischen ein dunkles Braunrot angenommen hat. Wir sehen uns einen Moment lang an. Dann brechen wir in Lachen aus. Tauschen? Fragt sie, und ich nicke lächelnd. Ich bin Theresa, sagt sie und gibt mir die Hand. Und dieser Handschlag ist der Auftakt für ein lebendiges und ehrliches Gespräch, wie man es bisweilen nur mit völlig unbekannten Menschen führt, die man danach höchstwahrscheinlich nie wieder sieht. Von frühesten Kindheitserinnerungen über Lieblingsessen bis hin zu unerfüllten Lebensträumen lassen wir kaum ein Thema aus. Nach 2 Stunden sind die Biergläser vor uns auf dem Tisch geleert und wir ganz erfüllt von unseren intensiven Erzählungen. Wir verabschieden uns mit einer herzlichen Umarmung und wünschen uns aufrichtig Glück für unseren weiteren Lebensweg. Nach dieser warmen Begegnung wanke ich glücklich und heiter aus dem Lokal in das nächtliche Prag. Die Straßen umfangen mich mit kühler Dunkelheit, doch ich bin ganz beschwingt. Meine Schritte hallen dumpf auf dem Pflaster. Ein leichter Nebel zieht durch die Gassen und ich wickle meinen Schal enger um mein Gesicht. Je näher ich dem Fluss komme, desto mehr nimmt der Nebel zu. Als ich die Karlsbrücke erreiche, bietet sich mir ein märchenhafter Anblick. In zarten Dunst gehüllt, liegt die Brücke steinern und schweigend da. Der gelbe Schein der beleuchteten Burg und der Kathedralen spiegelt sich im dunklen Wasser und zaubert goldene, flimmernde Lichtreflexe auf die sich sanft kräuselnde Oberfläche. Wie dunkle Wächter der Nacht treten die barocken Brückenfiguren aus dem Nebel hervor, recken ihre Arme in die Höhe und präsentieren einen prächtigen, steinernen Faltenwurf. Andächtig laufe ich über die menschenleere Brücke, die ohne die Touristenmassen viel breiter und mächtiger wirkt. Links und rechts von mir rauschen die dunklen Fluten der Moldau, doch die alten Laternen auf der Brücke werfen ein weiches Licht auf das jahrhundertealte, bläuliche Pflaster. Völlig allein in der diesigen Szenerie weht mich ein Hauch eines uralten, aber immer noch präsenten Geists der Stadt an. Und in diesem Moment weiß ich, dass meine Liebenden doch noch eine Chance haben. Hier, in diesem ruhigen, einsamen Zwielicht, gibt es eine Möglichkeit der Begegnung. Zurück in meinem Hotelzimmer mache ich mich gleich ans Werk, in der einen Hand den Stift, in der anderen die Kastanie meiner abendlichen Bekanntschaft. Er vergrub seine Nase tief in seinem Schal und schlug den Kragen seines Mantels gegen die herbstliche Kälte hoch. Es war eine einsame, kalte Nacht, und doch lag etwas Magisches in der Luft. Es war, als zöge mit dem weißen Nebel, der vom dunklen Fluss aufstieg, auch eine geheimnisvolle Verheißung durch die Stadt. Als er die Karlsbrücke betrat, lief ihm ein Schauer über den Rücken. In der Mitte der Brücke löste sich eine schmale Gestalt aus dem Nebel und kam direkt auf ihn zu. Sie hatte den Blick gesenkt, doch im Vorbeigehen traf ihn ihr Blick aus blitzend blauen Augen. Und diese eine Sekunde genügte, um seine Welt aus den Angeln zu heben. Denn dieser Blick war ihm zuletzt vor 10 Jahren begegnet, als er samt seines Koffers zum letzten Mal über ihre Schwelle getreten war. Jetzt hielt sie in ihrer Bewegung inne und kam im warmen Licht der Laterne langsam auf ihn zu. Und in ihrem Blick lag so viel: Erstaunen, Erkennen, Wärme, 1000 stumme Fragen und zugleich ein Funke der alten Verbundenheit und Liebe. Und als er auf sie zuging, spürte er, wie aus diesem Funken wieder eine heiße Flamme emporzüngelte. Zufrieden lege ich den Stift beiseite. Immer noch ganz erfüllt von der Stimmung auf der Brücke, schaue ich in die Gasse vor meinem Hotelfenster und sauge die nächtliche Magie dieser wunderschönen Stadt auf, die mir heute einen Einblick in ihre Geheimnisse gewährt hat. Als ich schließlich in meinem Bett liege, denke ich voller Dankbarkeit zurück an die stillen, warmen Momente in den Palastgärten, zwischen den duftenden Rosen und unter der großen Kastanie, an das schummrige Kellergewölbe und den flackernden Kerzenschein, an Theresa, die mir einen Abend voller Lachen und gegenseitigem Vertrauen zwischen zwei Fremden geschenkt hat. Was für ein schöner Gedanke, dass solche Momente einfach passieren, dass Begegnungen möglich sind. Vielleicht gerade dann, wenn man sie am wenigsten erwartet.